Das NDR 2 Update um 12 mit Katrin Schlass.
Die Straße von Hormuz bleibt weiter für Transportschiffe blockiert. Deutsche Reeder überlegen, wie sie damit jetzt umgehen. Was bringt die vereinbarte Feuerpause im Nahostkrieg und wie gestärkt ist Iran? Und der Schauspieler Mario Adorf ist gestorben. Offiziell gilt die Waffenruhe zwischen den USA und Israel auf der einen und Iran auf der anderen Seite. Israel greift aber weiter Ziele im Libanon an, um Irans Verbündeten Hisbollah zu bekämpfen. Deswegen startet Iran weiter Angriffe in den Golfstaaten und blockiert doch weiter die Straße von Hormuz, vor allem für Transportschiffe. Öltanker müssten umkehren, berichtet die iranische Nachrichtenagentur Fars, die der Revolutionsgarde nahesteht. Die kontrolliert die Meerenge am Persischen Golf. Der Verband der deutschen Reeder geht davon aus, dass da noch mehr als 2000 Handelsschiffe mit rund 20.000 Seeleuten festsitzen. Darunter mindestens 50 Schiffe von deutschen Reedereien. Die überlegen jetzt, wie sie damit umgehen wollen, sagt Martin Kröger, Hauptgeschäftsführer beim Verband.
Die angekündigte Waffenruhe und die damit einhergehende Öffnung der Straße von Hormuz ist für uns ein enorm wichtiges und natürlich auch hoffnungsvolles Signal. Sie müssen sich vorstellen, unsere Seeleute auf etwas über 50 Schiffen liegen seit 5 Wochen im Persischen Golf fest, kommen da nicht raus, werden beschossen. Deswegen haben wir das sehr wohlwollend aufgenommen, dass eine Waffenruhe vereinbart wurde.
Kröger ist gerade in London beim Internationalen Reederverband, wo er zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt versucht, die komplizierte Lage in der Straße von Hormuz zu überblicken und die nächsten Schritte zu planen.
Also ganz so einfach ist es nicht, jetzt einfach also den Schlüssel umdrehen und losfahren mit dem Schiff. Das wird nicht funktionieren. Insbesondere der Iran hat noch nicht klar und deutlich gesagt, wie eine Durchfahrt durch die Straße von Hormuz eigentlich aussehen kann und was für Voraussetzungen vorliegen müssen, damit Schiffe durchgelassen werden ohne Beschuss. Insofern ist die Lage für uns immer noch sehr, sehr unsicher.
Wie die Weiterfahrt der über 2000 Schiffe in der Region koordiniert werden soll, ist noch völlig offen. Zudem ist völlig unklar, ob der Iran nicht doch Minen in der Meerenge versenkt haben könnte. Jan Tiedemann ist Chefanalyst beim Branchendienst Alpha Liner und Experte für Schifffahrt. Auch er glaubt nicht, dass die 2-wöchige Waffenruhe dafür sorgt, dass die Straße von Hormuz schnell wieder verlässlich als Handelsroute zur Verfügung steht.
Natürlich hat die Öffnung der Straße jetzt sofort einen Effekt für Öl und Massengut. Im Container sieht es ein bisschen anders aus. Ich glaube, da wird man erstmal versuchen, Schiffe, die feststecken, rauszukriegen. Aber ob man langfristig wieder Routen durch die Straße von Hormuz plant, da bin ich erstmal ein bisschen skeptisch. Das sehe ich noch nicht.
Tiedemann rechnet nicht damit, dass alle Unternehmen, die im Moment Containerschiffe in der Straße von Hormuz haben, sofort versuchen werden, die Region zu verlassen.
Ich glaube, dass bei den Containerrädern man erstmal sehr genau schauen wird, was da demnächst passiert und dass man dann, wenn einige Schiffe erfolgreich diese Passage auch machen, dass man dann vielleicht sieht, dass man seine Schiffe, die feststecken, auch aus dem Golf wieder rausholt.
Auch für Martin Kröger vom Verband Deutscher Reeder ist die Situation nicht einfach. Um die Sicherheit der Crews zu gewährleisten, fordert Kröger den Einsatz internationaler Marineeinheiten, die die Rückführung der Schiffe aus der Region gewährleisten.
Infos von Simon Ritter und Tobias Lickes, NDR 2 Hamburg. Also das Ganze bleibt angespannt und vor allem unsicher. Ab morgen soll es Gespräche geben, vermittelt von Pakistan. Dazu die Frage an Bente Scheller, Politikwissenschaftlerin und Nahostexpertin. Was hat jetzt aus Ihrer Sicht diese Feuerpause gebracht, die er offenbar nicht hält?
Wir können, glaube ich, noch nicht absehen, inwieweit hier Teile dieser Waffenruhe vielleicht doch tragen, denn es gab jetzt zunächst positive Signale. Allerdings bleiben so viele Details nicht geklärt, dass wir hier noch viel Verhandlungskapazität gebrauchen. Und da müssen wir alle auf Pakistan hoffen.
Welche Chancen sehen Sie denn da?
Ich denke, dass für Trump wichtig ist, aus diesem Krieg herauszukommen und einen Sieg zu deklarieren. Das ist etwas, was Iran im Prinzip schon getan hat. Und jetzt müsste es aber irgendeine Form der politischen Einigung geben, die auch Trump erlaubt, es als Erfolg zu verkaufen.
Auch wenn die USA sich bemühen, das jetzt anders darzustellen, sie haben ihre Ziele im Grunde ja nicht erreicht. Wie weit ist Iran sogar eher noch gestärkt?
Zumindest ist das iranische Selbstbewusstsein durch diesen Krieg gewachsen und sie haben erkannt, welche unglaublich wirksamen Druckmittel sie mit der Straße von Hormuz haben und indirekt im Prinzip auch mit dem Golf von Aden, wenn die Houthis im Jemen für sie auch noch aktiv werden.
Was erwarten Sie, wie sich das jetzt weiterentwickelt, eben auch bei den Gesprächen ab Freitag?
Das Wichtigste wird sein, ob Iran bereit ist, trotz dieses Selbstbewusstseins, das es gewonnen hat, Konzessionen zu machen. Ohne diese wird es nicht gehen, denn gerade bei den Punkten Atomanreicherung, ja oder nein, Sanktionsaufhebung der USA gegenüber Iran oder auch Reparationszahlungen sind die Kontroversen zwischen den USA und Iran erheblich. Da hoffe ich natürlich, dass es zu einer Einigung kommt, die sich langfristig dann auch in eine politische, sichere und stabile Einheit ummünzen lässt.
Aber wenn Iran sich quasi mehr oder weniger am längeren Hebel sitzend fühlt, welche Notwendigkeit besteht denn dann für das Regime in Teheran?
Vielleicht sind doch einige Pragmatiker darunter, die sagen, man soll seine Hand nicht überreizen, denn Selbstüberschätzung ist ja oft der Anfang vom Untergang. Und das hat Iran eigentlich in den letzten 10 Jahren in der Region erleben können. Da waren sie auch sehr selbstbewusst, dachten, sie seien der Machtakteur, dem es gelingt, über Syrien und Libanon die ganze Region eigentlich zu kontrollieren. Davon haben sie viel eingebüßt.
Die Nahost-Expertin Bente Scheller bei NDR 2. Ob Spion, Charmeur, Ganove oder Generaldirektor, Mario Adorf hatte sie alle drauf und noch weitaus mehr. Der Schauspieler, Autor und Sprecher hat sich auch politisch und sozial engagiert, zum Beispiel als Botschafter für gutes Hören und einen positiven Umgang mit Hörgeräten. Gestern ist Mario Adorf im Alter von 95 Jahren gestorben. Was bleibt, ist unter anderem ein bewegtes Leben, eine lange Filmliste und legendäre Sätze wie dieser.
Ich kauf dich einfach. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Die Szene aus Helmut Dietls Gesellschaftssatire Kir Royal ist legendär. Im Bademantel steht Mario Adorf als Generaldirektor Hafenlohe am Swimmingpool und raunt dem Klatschreporter seinen Bestechungsversuch ins Ohr. Damals hatte sich Mario Adorfs Rollenimage gewandelt, vom raubeinigen Bösewicht über den schmierigen Kapitalisten zum intriganten Patriarchen. Er war der Kaufhauskönig in der Große Bellheim, der Gangsterpate im Schattenmann, ein italienischer Restaurantboss in Komödien wie Pizza Colonia oder Rossini.
Sie ist jung, sie ist groß, sie ist blond, sie ist schön. Und deine Figur, ich sage dir, da möchtest du 5 Arme möchtest du haben.
Für mehr als 200 Film- und Fernsehspiele stand Mario Adorf vor der Kamera und über 6 Jahrzehnte immer wieder auf der Bühne. In die Wiege gelegt wurde ihm sein Erfolg aber nicht. Mario Adorf wurde 1930 in Zürich geboren. Sein Vater, ein italienischer Arzt, hatte aber schon Familie, so musste die Mutter ihren Sohn in dem Eifelstädtchen Mayen allein aufziehen. Nach dem Krieg besuchte Mario Adorf die Münchner Schauspielschule und arbeitete an den Kammerspielen, als ihm mit 27 Jahren der Durchbruch im Kino gelang. Mit dem Krimi Nachts, wenn der Teufel kam. Ein Erfolg, der ihn aber auch auf die Schurkenrollen festlegte. In den 1960ern spielte er in Western wie Winnetou, den bösen Gegenspieler, in den 70ern den Diktator Mussolini. Auch der neue deutsche Film besetzte ihn mit zwielichtigen Macho-Figuren, so Fassbinder in Lola oder Schlöndorff in der Blechtrommel.
Ich habe gesagt, nicht in der Wohnung. Außerdem ist die Trommel kaputt. Du kannst da wehtun.
Nein, ich kann weh nicht.
Na, das wollen wir doch mal sehen.
Bis ins hohe Alter drehte Mario Adorf weiter, stand als Sänger und Entertainer auf der Bühne und schrieb anekdotische Erzählungen. Mit Mario Adorf geht ein vielseitiger Künstler und äußerst populärer Charakterdarsteller. Einer der ganz Großen des europäischen Films.
Sabine Mahr zum Tod von Mario Adorf.
Und das war Katrin Schlass mit dem NDR 2 Update.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.